This podcast is sponsored by Monarch Money. Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money, but by managing what you have. And the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com/podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why Mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com/podcast. That's monarchmoney.com/podcast for your free trial. monarchmoney.com/podcast.
Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Mein Name ist Dr. Rike Herrmann. Ich bin ja Frauenärztin und eine der Mitgründerinnen der Mama Academy. Und ich freue mich riesig auf diese Podcast-Folge, denn ich habe mal wieder eine sehr, sehr tolle Expertin zu Gast, und zwar die liebe Annika Kost. Annika ist Physiotherapeutin und hat sich spezialisiert auf den Beckenboden. Ist also Beckenboden-Physiotherapeutin für Frauen. Sie kümmert sich nämlich nur um Frauen und Frauengesundheitsthemen, und sie arbeitet mit ihrer Praxis in Frankfurt. Und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Und wir wollen heute über das Thema Beckenboden in der Schwangerschaft sprechen. Und wenn du dich auch mit deinem Beckenboden näher auseinandersetzt möchtest, egal ob du jetzt gerade schwanger bist, ob du vielleicht auch schon dein Baby auf die Welt gebracht hast, eine weitere Schwangerschaft geplant ist, dann komm doch gerne mit dazu zu unserem Beckenboden-Workshop. Das Ganze findet am 20. Februar von 13 bis 16 Uhr online statt. Also du kannst da auf jeden Fall live mit dabei sein. Du kriegst aber auch die Aufzeichnung noch zugeschickt, wenn dir das Datum nicht passt. Also gerne komm mit dazu. Du wirst auf jeden Fall lernen, wie du deinen Beckenboden anspannst. Du wirst lernen, wie du deinen Beckenboden selber tasten kannst, was du in deinem Alltag machen kannst, um deinen Beckenboden zu trainieren und auch zu schützen. Und du wirst natürlich jede Menge auch anatomisch über den Beckenboden lernen, wie er eigentlich aufgebaut ist. Und dann werden wir alle zusammen auch noch Yoga mit Fokus auf den Beckenboden praktizieren, und es bleibt ganz viel Zeit für alle deine Fragen. Also, wenn dich das Ganze interessiert, wenn du Lust hast, deinen Beckenboden eine Freude zu bereiten, dann komm auf jeden Fall mit dazu zu unserem Beckenboden-Workshop. Alle Infos findest du natürlich auch in den Shownotes. Und wenn du lieber dich wenn du schon weißt, wie du deinen Beckenboden anspannst und du dich gerne noch mit einem speziellen Training verwöhnen möchtest, dann kannst du natürlich auch unsere Beckenboden-Intensivkurse mit Katharina buchen. Das Ganze kannst du online ganz bequem von zu Hause aus machen. Wir haben einen Beckenboden-Intensivkurs für die Schwangerschaft und dann noch Level 1 und Level 2 nach der Geburt. Also auch da die Infos findest du in den Shownotes. Auf jeden Fall kannst du dich nicht genug um deinen Beckenboden kümmern. Und warum, das erfährst du, also warum du schon in der Schwangerschaft damit anfangen solltest, das erfährst du jetzt auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge. Viel, viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen. So, und jetzt starten wir auch direkt. Hallo Annika, ich freue mich sehr, dass wir beide heute zusammen unseren ersten Podcast aufnehmen dürfen. Ich nehme schon mal vorweg, es ist auf jeden Fall nicht der letzte. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich total. Danke, dass ich da sein darf.
Das ist nämlich super witzig, weil Annika hat ihre Praxis einfach direkt über unserer Praxis aufgemacht. Und deswegen trennen uns jetzt eigentlich untertags eigentlich nur eine Wand. Und wir arbeiten im selben Gebäude. Und es ist einfach super praktisch, weil ich meine Patientin dann auch immer schön zu Annika hochschicken kann. Annika, erzähl doch mal so ein bisschen über dich. Deine Praxis ist ja jetzt echt noch ganz neu. Was machst du so? Wie kamst du dazu, dich auf Frauenbeschwerden zu spezialisieren und gerade auch auf den Beckenboden? Was hat dich da so angetrieben?
Ja, also, wie kam ich dazu? Es war ein bisschen längerer Weg. Ich habe Physiotherapie studiert hier in Frankfurt ganz ursprünglich, war dann nach dem Bachelor so ein bisschen verloren und dachte, oh Gott, ich weiß nicht genug, dass man mich jetzt auf die Menschheit loslassen kann und bin dann nochmal 2 Jahre nach Belgien, habe da einen Master dran gehangen und dann habe ich ganz klassisch angefangen, als Physiotherapeutin zu arbeiten, in, ich sag mal, einer gemischten Praxis, wo man jetzt plump gesagt, so ein bisschen alles und jeden behandelt, also sehr gemischt. Orthopädische Patienten, frauenärztliche Patienten, ne, mit Frauenbeschwerden, aber auch neurologische Patienten. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das ist mir irgendwie zu viel von allem. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so gut, wie es gerne wäre. Und es ist auch übertrieben, zu glauben, dass man das schaffen kann. Ihr als Ärzte habt ja auch immer so Fachgebiete und bei uns ist das gar nicht so verbreitet. Und dann war ich so überlastet, dass ich kurz mal dachte, ich kehre der Physiotherapie komplett den Rücken zu, und mache was ganz anderes. Habe kurz angefangen, Biochemie zu studieren. Und dabei kamen dann die ersten Freundinnen auf mich zu, so parallel dazu, und haben gesagt, hey Annika, nach Geburten waren es dann, das war dann so das Alter, wo die ersten angefangen haben, Kinder zu bekommen. Ich habe irgendwie Probleme mit einer Rektusdiastase, ich habe Probleme mit Inkontinenz, da kamen so ein paar Fragen. Und ich dachte aber so, mit gutem Wissen und Gewissen habe ich angefangen, das zu beantworten, so gut ich es dann halt konnte. Und mir ist aber schon während dem Reden, ich weiß nicht, ob du es kennst, ist mir aufgefallen, irgendwie, das hat nicht so richtig Hand und Fuß, ich bin mir selber total unsicher, und habe dann eigentlich gemerkt, wie wenig ich in diesem Bereich weiß. Und habe dann angefangen, da zu recherchieren. Und das hat mich irgendwie gepackt. Das Biochemiestudium hat also da nicht lange überlebt. Ich habe ehrlicherweise nicht mal das erste Semester abgeschlossen. Auch wenn ich es spannend fand und interessant, hat es mich schnell wieder zurückgezogen zu meinen Patientinnen, zu den Frauen. Und die Themen haben mich dann einfach gepackt, als mir klar war, wie groß diese Welt Frauengesundheit ist, und wie viel größer die ehrlich gesagt auch immer noch jeden Tag wird und wie vielseitig das ist und wie wenig vertreten. Habe ich angefangen, Fortbildung zu machen, habe jetzt die Physiopelvika-Ausbildung abgeschlossen, die es hier in Deutschland so als eine der großen Fortbildungen für Physiotherapeutinnen gibt und diverse kleinere und größere im In- und Ausland gemacht. Ja, und habe jetzt eine eigene Praxis mitten in Frankfurt in der Innenstadt, nämlich über dir, und mache hier tatsächlich gar nichts anderes mehr. Also ich behandle nur Frauen mit frauenspezifischen Problemen und liebe meinen Job wieder und mache das tatsächlich jeden Morgen gerne.
Super schön, aber auch echt witzig, dass du mit Biochemie dann angefangen hast, so einen kleinen Umweg ja, genommen hast und dich das dann irgendwie schicksalsmäßig wieder eingeholt hat. Also echt super
Absolut.
spannend. Und ja, du hast auch vollkommen recht, dieses Feld ist einfach so groß und das Problem ist einfach, dass man noch auch wenig weiß. Gerade was das Thema Rektusdiastase angeht, ist es ja immer noch so, dass so viel Neues immer wieder hochkommt, ne? Also die Aussagen, die man irgendwie vor 2, 3 Jahren gelernt habe oder die ich am Anfang meines Arbeitsweges nach dem Studium so gelernt habe, das ist schon alles überholt, ne? Also man muss da echt gucken, weil gerade in dem Bereich so, so viel passiert. Und ich erlebe gerade jetzt auch nochmal auf dem Beckenboden, wo wir heute drüber quatschen wollen, auch jeden Tag in der Praxis einfach, dass gerade natürlich auch nochmal Generationen, die älter sind als wir, sehr, sehr wenig bis gar nichts wissen über ihren Beckenboden, wo auch keine Prävention betrieben wurde, massive Probleme haben, ihren Beckenboden zu spüren, anzuspannen, wahrzunehmen, einfach sehr, sehr wenig darüber wissen und auch unsere Lebensweise ja eigentlich auch nicht so super ist für den Beckenboden, wie wir alle leben, also viel sitzen, ne, schlechte Ernährung und so weiter, was so alles mit dazugehört. Ja, und deswegen, ich finde das total toll, dass ich jetzt einfach auch so eine Expertin in der Nähe habe, wo ich auch meine Patientin offline sozusagen hinüberweisen kann. Ich war ja auch schon mal bei dir, durfte mich von dir untersuchen lassen, weil ich das super spannend fand, diesen Beckenboden-Checkup, den du anbietest. Ja, ich wollte einfach auch mal wissen, ich meine, ja, ich kann meinen Beckenboden auch einigermaßen tasten, aber ich habe schon allein durch das, was du mir erzählt hast, einfach auch schon so viel gelernt und es ist natürlich was anderes, wenn man von jemandem anderes wirklich untersucht wird und wollte einfach mal wissen, wie ist so Status quo. Oh, ne? Was kann ich noch so rausholen nach 2 Geburten? Und das war auf jeden Fall mega, mega hilfreich. Und ich war auch sicherlich nicht das letzte Mal bei dir. Und ja, also so viel dazu. Ich bin auf jeden Fall mega happy, dass du dein Biochemiestudium hingeschmissen hast. Und heute.
Definitiv. Ich finde es spannend. Also wenn ich beruflich studieren könnte, dann würde ich mir das nochmal überlegen. Aber der Gedanke, dann rein in der Forschung zu arbeiten, ohne Patientenkontakt, nee. Nee,
Weißt
das
du,
ist
was
es
ich dir
einfach
auch mal
nicht.
empfehlen könnte, wäre tatsächlich mal bei der Katha ein Human Design Reading zu machen, weil ich könnte schwören, dass du eine 1-3er-Linie hast, wie Katha und ich, die immer denken, sie wissen nicht genug. Ja, immer. Also das heißt, man muss immer noch mehr in die Tiefe gehen. Und wenn wir hatten uns ja im Vorgespräch auch schon darüber unterhalten, dass ja manche Menschen einfach mit sehr wenig Fachwissen in die Welt rausgehen und sich als die Mega-Experten verkaufen. Und wir doch jemanden sind, die irgendwie jede Fortbildung mitnehmen und immer noch denken, da könnte ich noch, da ist doch noch so eine kleine Lücke in meinem Kopf, da könnte ich mal noch ein bisschen was rausholen. Ne? Also das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich spannend für dich, wenn du da mal so ein bisschen nachforscht, was du da für ein Profil im Human Design hast. Okay, jetzt wollen wir aber anfangen. Und zwar haben wir uns ja gedacht, wir teilen das Thema Beckenboden mal auf. Und zwar wollen wir heute über den Beckenboden in der Schwangerschaft sprechen. Und es wird auf jeden Fall noch einen zweiten Teil mit Annika geben, wo wir nochmal über den Beckenboden nach der Geburt sprechen. Und jetzt, nachdem du schon so ein bisschen was über dich und deine Arbeit erzählt hast, also wie du dazu kamst, kannst du ja auch schon mal so nochmal erzählen, was du in der Praxis denn mit Schwangeren machst, also wann schwangere Frauen zu dir in die Praxis kommen.
Ich würde das mal so in drei ganz grobe, größere Gruppen aufteilen, jetzt in Bezug auf die Schwangeren. Das sind einmal die Schwangeren mit, ich sag mal, eher orthopädischen Problemen. Da reden wir dann über so Sachen wie Rückenschmerzen, so, ne? Unterer Rücken, gerade am Ende der Schwangerschaft, wenn der Bauch einfach größer und schwerer wird, ist ja öfter mal ein Problem. ISG-Beschwerden, also einfach so eine Etage weiter unten, so im Becken oder auch vorne die Symphyse, die manchmal wirklich fies wehtun kann. Mhm. Das sind so die Beschwerdebilder, die ich öfter mal sehe und wo man auch oft noch relativ viel machen kann. Also natürlich, ich sag mal, abwarten, bis die Geburt vorbei ist, hilft zwar, aber es ist natürlich ätzend. Man quält sich ja eh schon irgendwann so ein bisschen mit großem Bauch und vielleicht geschwollenen Armen und Beinen. Da muss man jetzt nicht aus meiner Sicht auch noch diese Schmerzen ertragen. Man kann da oft viel gegen machen. Das heißt, das ist so die eine Gruppe. Dann Frauen, die schon eher gynäkologische Probleme haben, Inkontinenzen oder so ein Schwere, so ein Druckgefühl nach unten. Manchmal Frauen, die schon eine Organsenkung haben, vielleicht aus einer vorhergehenden Schwangerschaft. Das sind so Themen, die immer wieder kommen. Die dritte Gruppe sind Frauen, die präventiv gerne einfach einen Beckenboden-Check-up machen wollen und so ein bisschen das, was du bei mir auch gemacht hast. Ne? Diesen Check-up kann man nach der Geburt machen, aber noch lieber ist es mir persönlich eigentlich, wenn die Frauen schon so Mitte des dritten Trimesters zu mir kommen, präventiv, und wir da schon schauen, okay, was können wir denn machen, um eventuell die Geburt noch ein bisschen besser vorzubereiten und Probleme danach vielleicht zu verhindern. Das kann man natürlich nicht garantieren, aber ich denke mir, Vorsorge ist immer besser als Nachsorge. Und man kann über Aufklärung, Bewegung, den Beckenboden zu untersuchen, oft noch sehr, sehr viel rausholen. Und viele Frauen gehen dann einfach nochmal gestärkt mit einem guten Gefühl in die Geburt. Und ich glaube, alleine dieses innere Gefühl, dieses Selbstbewusstsein, sich das nochmal zu verbessern, allein das macht einen Riesenunterschied dann für die Geburt selber.
Super spannend. Ja, ich habe ja auch meinen Podcast aufgenommen mit einer Osteopathin, die auch in Frankfurt arbeitet. Die hat mir auch nochmal gesagt, auch da lohnt es sich, präventiv zu kommen. Und gerade was den Beckenboden angeht, kann ich mir selbst sehr, sehr gut vorstellen. Einmal nochmal so für das Gefühl, ja, in dem Beckenboden-Checkup lernt man ja wirklich nochmal so, wie spanne ich es auch nochmal wirklich richtig an. Auch so, wie entspanne ich, ne? Also, dass man da wirklich ganz, ganz viel mitnehmen kann. Und wie du schon gesagt hast, so ein Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, hey, ich weiß, dass ich es richtig mache, dass das super viel machen kann und auch mögliche Geburtshindernisse, ne, die dir dann auch im Weg stehen, vielleicht auch aufzulösen vor der Geburt. Also super spannend. Und du hast jetzt aber auch gesagt, dass du dass viele Schwangere dann eben mit sozusagen orthopädischen Beschwerden kommen, ne? Also jetzt auch gerade so Rückenschmerzen oder, also es ist nicht immer nur der Beckenboden bei dir, sondern man kann auch eben mit anderen Beschwerden dann bei dir aufschlagen sozusagen.
Absolut gerne, mache ich auch immer wieder, und vor allem sind da viele Frauen wirklich dankbar, weil viele vorher gehört haben, ja, warte halt ab, die Schwangerschaft geht ja nicht für immer, wenn das Kind raus ist und der Bauch wieder kleiner wird, es wird schon. Das ist oft sowas, was die sich dann anhören müssen, und je nachdem, wenn das ein kleines Zwicken im Rücken ist, kann man das vielleicht auch noch vertreten, aber ich habe Frauen, die können kaum noch laufen, weil sie einfach so starke Symphysenschmerzen haben oder auch innerlich so einen ganz fiesen Beckenschmerz, wo ich sage, okay, das muss man sich einfach nicht wochenlang antun, und das kann auch tatsächlich für die Geburt einfach eine Herausforderung sein, ne? Wenn ich mich kaum bewegen kann, fürchterliche Schmerzen habe, mich dann da drauf einzulassen, auf diesen Prozess und loszulassen und mich zu öffnen, ist einfach nochmal eine extra Herausforderung, die man ja nicht braucht. So eine Geburt ist, glaube ich, in sich herausfordernd genug.
Ja, auf jeden Fall. In der Schwangerschaft, wenn wir jetzt auf den Beckenboden zurückgehen, was nimmst du denn für Veränderungen wahr? Also wenn du jetzt, du tastest ja auch den Beckenboden, und wenn jetzt eine Frau schwanger ist und durch die hormonelle Umstellung und vielleicht auch das Mehrgewicht, wie verändert sich der Beckenboden? Also wie kannst du das auch so, also zum einen, was weiß man natürlich über den Beckenboden, wie verändert der sich, und wie fühlst du auch so diese Veränderung? Kann man das auch spüren?
Ja, grundsätzlich würde ich sagen, ja, wobei das nicht immer gleich ist. Also ich würde sagen, es kommt A drauf an, wie viel die Schwangerschaft ist das, macht schon auch einen Unterschied. Tendenziell würde ich sagen, es wird gerade gegen Ende der Schwangerschaft eher weicher vom Gewebe. Ich habe aber auch Frauen, die eben einen sehr angespannten Beckenboden haben, wo man das dann leider nicht so tasten kann, was ich mir eigentlich dann fast wünschen würde. Und was ich oft sehe, ist, dass es Wahrnehmungsproblematiken gibt. Also wenn ich taste und dann eben die Aufforderung gebe, den Beckenboden mal zu aktivieren, anzuspannen, dass viele Frauen gerade so gegen Ende der Schwangerschaft, wenn die sich da vorher noch nicht mit auseinandergesetzt haben, dass es ihnen sehr, sehr schwer fällt, da hinzukommen. Also dass sie nicht so richtig wissen, okay, was soll ich denn jetzt genau machen? Wo ist der denn? Den noch zu finden, ist für viele dann herausfordernd. Und ich nehme das so ein bisschen, das ist jetzt keine wissenschaftliche Erkenntnis, sondern wirklich eher aus der Arbeit, so ein bisschen diese Kombination aus, alles wird weicher, alles, der Körper verändert sich ja sowieso sehr, und dann diesen Beckenboden zu finden, das habe ich oft das Gefühl, dass das dann schwer fällt. Umso besser, denke ich dann, wenn man kommt und es zusammen nochmal erarbeitet, man kriegt das meistens gut hin, ne? Und da einfach die Wahrnehmung nochmal stärkt.
Ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, das Bindegewebe wird ja weicher und der Beckenring wird ja größer, ne? Also der wird ja so ein bisschen weiter, was ja auch diese Füßenschmerzen häufig auslöst. Und dann stelle ich mir das mal so vor, der Beckenboden ist ja an dem Beckenring aufgehängt, und wenn der so ein bisschen, der ist dann ja vielleicht von Grund auf ein bisschen gedehnter, der Beckenboden. Ja,
Ja.
das heißt, der ist so ein bisschen vorgespannt und dann kann man den schlechter anspannen.
Ja, wobei eine
Oder
gewisse
macht das keinen
Vorspannung
Sinn?
ja eigentlich physiologisch sogar gut ist für eine Anspannung. Also es ist eigentlich was, was man therapeutisch ja sogar nutzen würde, zu
Okay, eine
sagen, hey,
Vordehnung. Vielleicht nicht,
ja.
weißt du, ich meine eher so, weißt du, dass der in die Länge gezogen ist durch dieses Becken, was halt weiter ist.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das in Kombination mit dem eher weicheren Bindegewebe, sodass da eh an Stabilität fehlt, ne? Und dann einem ja nicht vorhandenen vorherigen Beckenbodenkörpergefühl, ne? Wie war das denn vor meiner
Ja.
Schwangerschaft? Und das ist auch was, ne? Rückbildung. Ich weiß, das machen wir beim nächsten Mal genauer, aber Rückbildung finde ich ein witziges Wort, weil ich mich oft frage, Rückbildung wohin denn? Zurück kann ich ja nur zu was, was ich kenne, und die wenigsten kannten ihren Beckenboden vorher. Das ist sowas, was ich
Lustig,
immer
ne?
immer witzig finde, aber ich denke, ich würde das bei den meisten Frauen leider nicht als Rückbildung bezeichnen,
Ja, aber das
sondern
Ding ist
als
ja,
Neufindung des
die
Beckenbodens.
meisten haben halt einfach keine Beschwerden mit dem Beckenboden, was ja auch
Genau.
gut ist, ne? Und das heißt, sie
Klasse.
kümmern sich einfach nicht
Großartig.
drum, weil sie müssen es ja nicht, ne? Und
Genau.
das ist halt dann einfach, ja, schwierig. Das Gefühl dann nach der Geburt ist halt einfach, je nachdem, wie die Geburt verläuft, ja auch einfach weg.
Anders.
Entweder oder halt es dauert oder es ist schwieriger noch. Und wenn du dann vorher nicht weißt, wie spannst du den an, ist ja auch schwierig, den zu bekommen dann, ne? Also das dauert dann
Genau.
natürlich viel länger. Aber und wie ist es so, also welche Veränderungen, wir können ja nochmal sagen, oder du kannst nochmal sagen, welche Veränderungen passieren denn überhaupt in der Schwangerschaft mit dem Beckenboden? Wie verändert er sich?
Also der wird schon in der Regel eher weicher und verliert, wenn man ihn nicht trainiert, aus meiner Erfahrung auch oft ein bisschen an Kraft, dass da am Ende ne, man hat einen Zuwachs an Körpergewicht, hoffentlich mit so einer Schwangerschaft, ist ja eigentlich auch was gewünscht ist. Die Haltung verändert sich, die Statik verändert sich. Wenn man dann nicht Sport macht, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken in der Schwangerschaft, dann nimmt das oft alles an Kraft ein bisschen ab, das wird weicher, ja, einfach von der Stabilität her weniger. Das
Durch
ist tatsächlich
durch
so.
dieses Becken, was so, also man steht ja auf dem Hohlkreuz in der Schwangerschaft, ne, und das Becken ist ja dann nach vorne gekippt.
Dann
Das ist
aktivierst du
ja.
den viel schlechter, ne? Wenn man sich so mal hinsetzt, man kann das zu Hause mal mitmachen, wenn man sich so hinstellt und das Becken so nach vorne schiebt. Im Sitzen ist das ganz gut, aber im Stehen, wenn dann alles so nach vorne geschoben wird, ist es viel schwieriger, den zu finden im Vergleich zu einer aufgerichteten Gradenposition. Das ist was in Kursen immer wieder auffällt. Ich lasse meine Frauen immer mal machen in verschiedenen Ausgangspositionen und dann spüren, wo finde ich den gut und wo finde ich den schlecht. Und in dieser klassischen, ich schiebe alles nach vorne Haltung in der Schwangerschaft findet man den tatsächlich relativ schlecht. Der wird dann schlechter aktiviert, muss aber eigentlich mehr arbeiten, weil das Gewicht höher ist, und das ist irgendwie eine doofe Kombination.
Weil der eigentlich ja auch das Becken anhebt, ne?
Genau, und
Ja.
eigentlich stabilisieren soll und dem genau entgegenwirken soll und dann eben auch Rückenschmerzen verhindern kann oder so ein Füßenschmerzen lindern kann, wenn der einfach gut arbeitet und fit ist. Und das macht er dann leider oft nicht mehr am Ende.
Ja, aber man kann es natürlich auch nicht komplett verhindern, ne? Also es ist ja normal, dass man auch ein bisschen im Hohlkreuz steht, weil sonst würde man ja vorne überkippen. Mit
Ja.
einem großen Bauch. Aber es ist, also ich glaube, also eine gewisse Veränderungen sind ja einfach auch nicht aufzuhalten in der Schwangerschaft. Die sind einfach so. Man kann die hormonelle Veränderung nicht aufheben, aber dadurch muss man sich halt vermehrt um die Muskulatur kümmern, oder?
Genau,
Dass
ich würde
die
auch sagen, die
Bindegewebe
sind auch
aufweicht.
gut. Also die hormonellen Veränderungen sind ja auch für was gut, ne? Die sind ja nicht aus Jux und Dollerei
Nee,
da und
sonst
für
wird
die
die
Geburt
Schwangerschaft
drin.
nicht da sein.
Eben, also ich will die gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Aber ich würde sagen, man muss sozusagen dafür sorgen, dass die Muskeln trotzdem fit bleiben in der Schwangerschaft. Und das ist ja eigentlich auch was die Wissenschaft mittlerweile relativ eindeutig sagt, dass eben auch ein gutes Training in der Schwangerschaft nicht nur sicher ist, sondern eigentlich gesundheitsförderlich, immer vorausgesetzt, dass es komplikationslos ist und jetzt nicht irgendwie spezifische Gründe dagegen sprechen, ist das was man einfach super machen kann, um den negativen Folgen, die es leider einfach manchmal gibt, entgegenzuwirken und die oft auch einfach zu verhindern.
Ja, da gibt es ja diesen schönen Mythos, ein zu starker Beckenboden ist schlecht für die Geburt, ne? Hast du bestimmt auch schon mal gehört.
Ständig,
ja. Klär doch mal alle darüber auf. Ist da denn was dran?
Jein. Grundsätzlich erstmal keine Angst vor Training in der Schwangerschaft, will ich vorwegnehmen, bevor irgendwer jetzt weg muss und den Rest nicht mehr hört. Was schon natürlich ein Problem ist, ist eine fehlende Wahrnehmung. Also wenn ich jetzt einen sehr starken Beckenboden habe, das Klischee sind ja immer die Reiterinnen, ne? Die viel traben und galoppieren und dadurch sehr einen starken Beckenboden haben. Aber, und das muss man dazu sagen, vor allem fehlt dann oft die Wahrnehmung ins Loslassen. Was ich aus meiner Sicht, was ein perfekter Beckenboden in Anführungszeichen für eine Geburt auch ist, ist ein starker, aber flexibler Beckenboden, den ich eben anspannen und genauso auch wieder loslassen kann. Und dieser zweite Teil ist der, der oft vernachlässigt wird. Das heißt, in meinem Kopf sehe ich immer eine Ballerina. Also ich habe mal Schwanensee gesehen in Wiesbaden, sehr, sehr beeindruckend. Und diese Frauen sind ja, und auch Männer, die Ballett tanzen, sind ja extrem kräftig. Die haben ja eine Kraft, das ist ja beeindruckend. Aber die sind gleichzeitig auch sehr, sehr beweglich und flexibel. Und was ich so sehe, ist, dass es oft ausgeschlossen wird. Man denkt immer, entweder ich bin sehr stark oder ich bin sehr beweglich. Aber das widerspricht sich eigentlich nicht. Ich kann stark und beweglich sein. Und das ist eigentlich der Idealzustand, den ich mir wünschen würde für den Beckenboden.
Das ist auch mal mein Lieblingssatz. Ne? Ein gesunder Muskel ist stark und flexibel.
Genau, ganz genau.
Das ist ja auch, was man im Yoga macht. Ne? Also es ist ja auch, man kräftigt sich und auf der anderen Seite durch das Dehnen hältst du deine Muskulatur auch flexibel. Ne? Ich habe früher echt viel Fußball und Tennis gespielt, extremen Leistungssport gemacht, aber eben nur in diesen Bereichen. Ja, und dieses bisschen Wadendehnen, was wir da gemacht haben. Und dann habe ich mit Yoga angefangen und ich hatte noch nie so einen fitten Körper und noch nie so ein gutes Körpergefühl. Ne? Durch diese, natürlich auch mit dem Beckenboden und dann nach der Schwangerschaft, oh mein Gott, das war dann erstmal alles wieder dahin. Aber ist ja auch zum gewissen Grade normal, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber das war echt, da habe ich mich so anders gefühlt in meinem Körper. Ne? Ich frage mich wirklich, wenn jemand sich noch nie mit seinem Beckenboden auseinandergesetzt, noch nie diese Anspannung gefühlt hat, das gibt dir ja so ein, auf allen Ebenen ein gutes Gefühl. Ne? Also im Yoga sagt man ja auch, da ist so der Sitz des Wurzelchakras, ja, was einem ja auch Sicherheit gibt und Verwurzelung sozusagen. Und dass man da einfach so ganz anders mit sich selbst verbunden ist. Jetzt mal fernab von dem ganzen Körperlichen, worüber wir gequatscht haben. Aber
absolut. Ja. Das ist auch was ich selber auch gelernt habe, ne, durch die Arbeit, die ich jetzt mache, was mir gar nicht klar war, was ich total spannend finde. Und ich merke auch immer wieder, wie viel Emotionen in dem Beckenboden stecken. Also es ist auch ein Ort, wo Emotionen gespeichert werden, was ich am Anfang immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal fies, als esoterisch abgetan habe. Aber ich erlebe das bei den Untersuchungen bei den Frauen im Positiven und im Negativen, dass da einfach Emotionen hochkommen, manchmal mit Tränen verbunden, manchmal mit Lachen verbunden, die da gespeichert sind. Das ist dann vielleicht eher nochmal, können wir nochmal in der Rückbildung mehr drüber quatschen, weil das da oft Sachen von der Geburt nochmal verarbeitet werden. Mhm. Aber das kann ich absolut bestätigen, dass das mehr ist als einfach nur ein weiterer Muskel, sondern dass da einfach ganz, ganz viel sitzt, gerade bei uns Frauen, und dass sich das immer lohnt, aus meiner Sicht, sich mal mit seinem eigenen Beckenboden auseinanderzusetzen.
Und ich finde, das ist ein super, super Ding, dass wir darüber sprechen, weil in der Schwangerschaft ist das ja auch nochmal ein Thema, weil der Beckenboden und der ganze Intimbereich ist ja mit viel Scham verbunden. Ne? Und wir, auch unsere Generation, würde ich sagen, ist damit ja auch noch aufgewachsen, dass das ein bisschen eine Tabuzone ist. Ja? Ich hoffe, das ändert sich jetzt mehr und mehr, aber auch wenn ich sage zu Frauen, sie dürfen ihren Finger mal einführen und mal tasten, ne? Das sind ja die Basics, die ich denen weitergebe. Ne? Also ich bin da jetzt nicht die Expertin, aber so kleine Sachen mache ich schon auch, wie viel Scham damit verbunden ist. Und in der Schwangerschaft muss man sich ja, gerade wenn man eben eine vaginale Geburt auch anstrebt, sich mit dem Thema ja auch auseinandersetzen. Man sollte sich ja auch im Gebärsaal, im Kreißsaal auch fallen lassen können. Ja, und das kannst du ja nur, wenn du vielleicht auch diese Tabus, diesen Scham vielleicht abgebaut hast. Ne? Und dafür ist es ja auch gut, sich vor der Geburt mit seinem Beckenboden mal auseinanderzusetzen und den vielleicht auch mal anzufassen. Ja, und da vielleicht auch eben, auch gerade wenn eine andere Person das macht, wird ja im Kreißsaal auch so sein, ne? Dass die Hebamme da manipuliert und so. Und das kann ja auch dazu führen, dass man den dann auch mehr anspannt, wenn man da diese Scham noch hat.
Absolut. Und das ist wirklich was ich jeder Frau, aber ganz genau, ganz besonders, wie du sagst, eine Schwangeren ans Herz lege, einmal einen Spiegel in die Hand zu nehmen und sich selber mal anzuschauen. Wie sehe ich denn aus? wie sieht meine Vulva aus, wie sieht meine Vagina aus, wie fühlt sich das an, das mal zu tasten. Auch innerlich, äußerlich, innerlich, wie sehen meine Schamlippen aus, wie klein und groß ist die kleinere eigentlich außen, ist die größer als die größere. Ne, da gibt es ja so viele Unterschiede. Auch das ist, was ich neu lernen durfte, wie verschieden Vaginas aussehen und Vulven. Total faszinierend. Alle schön für sich in ihrer eigenen Art und irgendwie besonders. Ganz, ganz faszinierend aus meiner Sicht. Und dass man da mal so auf Entdeckungsreise geht für den eigenen Körper, kann ich wirklich jeder Frau, jeder Schwangeren ans Herz legen, weil ich mir denke, genau diese innere Verbundenheit mit sich, mit dem eigenen Körper, mit diesen weiblichen Kräften, die in uns wohnen, die wir für die Geburt ja total brauchen und die einen auch durch so eine Geburt tragen können, das hilft, glaube ich, total, sich da auch mit der körperlichen Ebene zu verbinden und dann aber auch diese emotionalen Aspekte, ne, diesen Charme, das, was haben wir gelernt als Kinder, wie sind wir aufgewachsen, das nochmal zu hinterfragen und vielleicht auch die ein oder anderen Sachen nochmal gehen zu lassen, bevor so eine Geburt ansteht, wenn man das möchte.
Auf jeden Fall. Und ich meine, in der Schwangerschaft verändert sich das Gewebe ja auch an der Vulva, an der Vagina extrem. Ne? Das kann einfach auch nochmal ganz, ganz anders sein, als man das vorher kennt. Das vorab auch nochmal gesagt, da auch bitte nicht erschrecken. Das bildet sich nach der Schwangerschaft wieder zurück. Aber ja, auch das ist einfach was, was man dann auch weiß, ne, und kennenlernt. Also das ist echt nochmal schön, dass wir das irgendwie aufgegriffen haben. Hatte ich gar nicht so speziell vor. Ich möchte mich jetzt nicht unbedingt nochmal fragen, was ist denn so, was macht ein verspannter Beckenboden oder auch ein schwacher Beckenboden eigentlich in der Schwangerschaft für Beschwerden? Also wie kann man das denn auch merken, dass man dann denkt, okay, das könnte doch vielleicht der Beckenboden sein?
Also so ein schwacher Beckenboden kann klassisch für Inkontinenz sorgen. Ne? Also man so das Gefühl hat, jetzt so niesen, husten, lachen, da muss ich aber dann mal doch die Knie irgendwie zusammenpressen oder da muss ich mich sehr konzentrieren, dass da nichts daneben geht. Das sind ganz, ganz klassische Anzeichen, wo eigentlich fast immer der Beckenboden mit eine Rolle spielt. Dann ist es so ein Druck- und Schweregefühl nach unten. Natürlich, ne, der Bauch wächst, da wohnt ein Baby drin, dass man darf das schon spüren. Aber ich glaube, viele haben da so ein inneres Gespür für, ist das jetzt wirklich noch gut oder ist das vielleicht jetzt an der Grenze zu viel Druck nach unten? Fühlt sich das jetzt einfach unangenehm an? Das sind so Zeichen für den Beckenboden und dann Schmerzen. Schmerzen bei einer Symphyse sind eigentlich fast immer Beckenboden verwandt. Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Schmerzen bei einer Untersuchung jetzt bei der Frauenärztin oder auch bei der Hebamme sind alles Zeichen, wo ich sagen würde, das deutet dann eher auf zu viel Spannung oder vielleicht auch ein Ungleichgewicht zwischen rechts und links hin, dass die rechte Beckenbodenhälfte und die linke Beckenbodenhälfte vielleicht nicht so schön synchron und im Balance sind, wie wir das gerne hätten. Das heißt, das wären jetzt alles Anzeichen, wo ich sagen würde, spätestens da wäre ein Blick Richtung Beckenboden sehr, sehr hilfreich.
Und wenn man jetzt in der zweiten Schwangerschaft ist oder in der dritten Schwangerschaft und man hatte schon Beschwerden in der ersten oder eine, ja, man merkt einfach, man ist nicht so mit so einem fitten Beckenboden vielleicht auch in die Schwangerschaft gegangen. Ich habe jetzt echt viele Patientinnen und auch im Freundeskreis Frauen, die sehr schnell ein zweites Kind bekommen, wo ja vielleicht die Rückbildung auch noch gar nicht richtig abgeschlossen ist. Ja, muss man da mehr dann auf seinen Beckenboden achten?
Ja, würde ich schon sagen, dass sich das dann nochmal mehr lohnt, definitiv. Und da ist es schon hilfreich, wenn man insgesamt versucht, sportlich weiter tätig zu sein. Da muss man jetzt gar keine verrückten Sachen machen. Man sagt ja eigentlich immer so über den Daumen gepeilt, was der Körper schon gewöhnt ist, darf man auch in der Schwangerschaft einfach gerne weitermachen. Wenn man jetzt sagt, ich war davor jetzt nicht allzu sportlich, dann würde ich wirklich eher mit sanfteren Sachen anfangen, jetzt keine Belastungssportarten. Ich würde jetzt beispielsweise nicht in der Schwangerschaft joggen gehen und schon gar nicht, wenn ich das vorher nicht geübt habe. Aber sanftere Kräftigungsübungen, Yoga, was du anbietest, ne, gibt es ja auch ganz viele Angebote, speziell für Schwangere, dass man einfach insgesamt in Bewegung bleibt, gerade die Muskulatur für Beine, für Gesäß, auch am Anfang der Schwangerschaft Rumpfmuskulatur und theoretisch auch wirklich bis zum Ende, wenn man das übt und sinnvoll anwendet. Für die Aufrichtung kann man ganz viel machen, weil umso aufgerichteter man ist und umso länger man eine schöne, gute Haltung durch die Schwangerschaft trägt, umso einfacher ist es für den Beckenboden. Ne? Das kann man selber ausprobieren, wenn man sich jetzt mal so sehr Couch-Potato-mäßig hinsetzt und den Bauch so einzieht, so einfällt, dann ist es viel schwieriger, da an den Beckenboden zu kommen. Und genauso, wenn man sich ins extreme Hohlkreuz packt, ist das auch nicht wirklich angenehm. Also man hat schon das Ziel, dass die Rippen möglichst über dem Becken ausgerichtet sind, dass nämlich Zwerchfell und Beckenboden weiter schön als Team zusammenarbeiten können. Und alles, was einen da unterstützt auf dem Weg, ist, denke ich, hilfreich an Bewegung und Sport grundsätzlich Und dann auch die klare Empfehlung, den Beckenboden bewusst mit ins Training einzubauen. Also, dass wenn ich jetzt einfach mal ein Beispiel von der Kniebeuge, das ist so ein Klassiker, den es bei mir immer mal wieder gibt, weil das machen spätestens die Frauen, die schon Mama sind, eh den ganzen Tag, ne? Etwas oder jemand vom Boden aufheben, ist dann so eine klassische Betätigung, die man ja dann auch oft einmal macht. Und das ist ja so eine grobe Kniebeugenbewegung, je nachdem wie. Dass man da sagt, hey, ich versuche das mit einer Ausatmung zu kombinieren und bewusst meinen Beckenboden und vielleicht auch ein bisschen den inneren Bauch zu aktivieren. Und so einfach da nochmal ein besseres Bewusstsein schafft, eine bessere Durchblutung und eine Kräftigung. Und dann eben aber auch nach dem Sport, nach einem Workout, auch bewusst den Beckenboden wieder loslässt und vielleicht nochmal eine kleine Yoga-Einheit zum so Hüftöffner mit einbaut und da eben auch für Beweglichkeit sorgt, sodass wir dann unseren glücklichen, starken und flexiblen Muskel haben.
Ja, ja, super. Du hast gerade echt nochmal einen guten Aspekt angesprochen mit dem Zwerchfell, ne? Das ist ja auch was, was man in unserem Beckenboden-Workshop auch nochmal gut lernt. Da sprechen wir auch ganz viel über die Anatomie des Beckenbodens und das Zusammenspiel vom Beckenboden mit dem restlichen Körper, dass ja das Zwerchfell, die Bauchwand, der Rücken und der Beckenboden ja zusammen die Rumpfkapsel bilden und davon ja dann auch der Teil des Bauches sozusagen ausfällt und im weiteren Verlauf ja auch das Zwerchfell nicht mehr so gut arbeiten kann, wenn der Bauch sehr hoch drückt, ne? Und dass dadurch ja auch der Beckenboden in der Schwangerschaft einfach nochmal mehr beansprucht ist.
Absolut. Also, dass das Teamwork dann irgendwann nicht mehr funktioniert, ist auf jeden Fall auch ein Faktor, der zu Problemen führen kann und der es den Beckenboden einfach schwieriger macht als außerhalb einer Schwangerschaft. Mhm. Und da ist wirklich auch die Empfehlung, solange es geht, ganz bewusst sich Zeit zu nehmen, einmal am Tag diese Atmung zu praktizieren, so gut das geht, wirklich noch nach unten zu atmen, das Zwerchfell zu nutzen, die Rippen beweglich zu halten, ne? Bewegungen zu machen, auch in die Drehung in der Wirbelsäule, dass man nicht von den Rippen irgendwann eingeschränkt ist, weil man es nicht mehr macht, weil man sich wenig bewegt. Das heißt, ich mache gerne alles, was auch den Brustkorb öffnet, den Brustkorb beweglich hält, tief zu atmen, sich zu drehen in verschiedene Richtungen. Das finden die meisten tatsächlich auch extrem angenehm. Ne?
Also, solltest du auch Yogalehrerin werden?
Ja, ich überlege das immer.
Die Wirbelsäule ja immer in alle Richtungen auch bewegen im Yoga. Und da sagst du echt was, weil man in der Schwangerschaft ja nicht nur ins Hohlkreuz geht. Man geht ja dann auch, also ich mache das auch ständig. Ich bin hier auch die ganze Zeit mal, wenn du sagst aufrichten, richte ich mich hier auf. Man sieht es nicht, aber man ist ja dann auch immer noch gleichzeitig in der Schwangerschaft oft im Oberkörper so nach vorne gefallen. Ne? Also es tut dann echt gut, immer mal so die Schulterblätter so zusammenzuziehen und eben, wie du sagst, den Brustkorb mal Platz zu machen. Ne?
Absolut, das kann ich wirklich empfehlen. Und auch da in der Schwangerschaft so als Geburtsvorbereitung, wenn man sagt, eine Geburt, wenn wir jetzt über eine vaginale Geburt sprechen, ist ja schon eher so ein Marathon. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich vorstelle, ich laufe Marathon, bin ich froh, wenn ich atmen kann. So gut es, wie es irgendwie geht. Insofern auch auf das hinblickend ist es einfach gut, wenn man sich seine Atmung erhält. Was zu erhalten ist, sollte
wir machen noch Teil 3. Ja. Atmung und Beckenboden, weil ich glaube, da könnten wir jetzt auch noch mal eine Stunde drüber reden.
Das ist mein Lieblingsthema, da kann ich dir eine Stunde machen.
Gesehen, du hast heute auf Instagram auch noch mal was darüber gesprochen, genau. Ja. Super, nee, echt, also wirklich ganz, ganz wichtig, sich um seinen Beckenboden zu kümmern. Und wenn jetzt Schwangere zu dir kommen, zu Behandlungen, was machst du dann mit Schwangeren?
So eine Mischung aus, ich sage jetzt mal, Techniken, wo ich mobilisiere, dehne, öffne, bewege, je nachdem, was gerade ja, wichtig, hilfreich, nützlich ist. Also was die meisten Leute so unter manuelle Therapie, glaube ich, zusammenfassen würden. Also wirklich mit den Händen arbeiten, der handwerkliche Teil. Und dann eben ganz viel auch Aufklärung, eben was ist ein gutes Verhalten im Alltag, worauf muss ich achten, was ist mit der Haltung. Wenn ich schon ein Kind habe, wie ist es damit tragen dann? Ne? Man hört ja nicht auf, nur weil man wieder schwanger ist. Je nachdem, gerade wenn du sagst, die zweite Schwangerschaft kam schnell und das erste Kind ist noch sehr klein, dann wollen die ja immer noch viel getragen werden, was ja auch legitim ist. Was sind gute Stillpositionen, wenn das noch eine Rolle spielt? Was ist ein gutes Toilettenverhalten, auch in der Schwangerschaft immer wieder wichtig und hat auch einen riesen Einfluss auf den Beckenboden? Das heißt, so ein bisschen der große Komplex Aufklärung und Alltagsverhalten und dann eben auch ganz viel Übungen, Wahrnehmungsübungen, Atemübungen, Kräftigungsübungen, Beweglichkeitsübungen, dass man einfach auch was für zu Hause an der Hand hat. Ich denke mir immer, bin leider keine magische Heilerin, so gerne ich es wäre. Es geht ja dann doch immer darum, was kann ich auch zu Hause weiterführen, um dann langfristige Verbesserungen und Erfolg zu haben.
Da ist mir jetzt gerade eingefallen, als du gerade mal das Toilettengehen angesprochen hast. Ich rede echt gerne auch so über so Tabuthemen, Hämorrhoiden. Ne? Da haben wir auch schon mal eine ganze Podcast-Folge, habe ich dazu aufgenommen. Hat der Beckenboden dann auch Einfluss auf Hämorrhoiden?
Wenn ich einen sehr angespannten Beckenboden habe und dann sehr viel presse beim Stuhlgang, dann kann das tatsächlich kontraproduktiv sein. Insofern so eine Beckenboden, mal ein Check-up zu machen und zu gucken, ist da was im Argen, kann auf jeden Fall nicht schaden. Da zu sagen, okay, besseres Toilettenverhalten, Atemübungen, Wahrnehmungsübungen, Entspannungsübungen, Mache ich immer mal wieder mit Frauen, die dann auch nach der Schwangerschaft da noch Probleme haben.
Kann ich auch. Übrigens ist jetzt echt ein bisschen strange, immer so darüber zu reden, aber eine wirklich gute geburtsvorbereitende Übung kann man echt auf der Toilette machen, indem man einfach beim Stuhlgang mal nicht presst. Nee, einfach soll mal man atmet. Ja, nicht, ja ne? Soll man nicht, aber man hat es halt, ne, man hat es ja so gelernt, aber einfach mal mit der Atmung, weil der Darm macht es alleine durch seine muskuläre Bewegung und es macht ja auch die Gebärmutter, wenn man das dem Schmerzen, also wenn man dann wirklich so atmen kann, ne? Die Gebärmutter schiebt das Kind ja dann auch raus, ne? Aber das schaffen halt fast keine, also die Frauen fast gar nicht, deswegen kommt man in dieses Pressen auch so rein, ne? Aber das geht eigentlich genauso. Das ist das, was sie dann auch im Bereich Hypnobirthing und so machen.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist das, was ich von den Frauen, die Hypnobirthing als Kurs gemacht habe, oft dann als Feedback bekomme. Von vielen auch, die dann, ich sag mal, eins ohne und eins mitbekommen haben, ein Kind, die dann sagen, ja, das macht einen Riesenunterschied. Und dieses Rausatmen, von dem alle so sprechen oder was jetzt so ein bisschen mehr kommt, auch in Deutschland, dass das sehr viel leichter oder realistischer zu bewerkstelligen ist, wenn man eben das mit Hypnose verbindet. Das ist sicherlich nicht für alle Frauen, aber ich habe schon viele, die da wirklich von schwärmen. Und das ist eigentlich so das Ziel, weswegen ich auch mit den Schwangeren ganz, ganz viel Atemübung mache und auch gerne dann die Atemübung geburtspositionsspezifisch. Also, dass ich sage, hey, wir machen die jetzt erstmal als Grundlage, wenn das noch geht, die schwangerschaftsabhängig, erstmal in Rückenlage, weil das für die meisten am einfachsten ist. Und wenn du das dann da gut kannst und das Gefühl hast, hey, ich habe den Dreh raus, dann ist meine Hausaufgabe immer, oder ich mache das auch manchmal mit den Frauen zusammen, es kommt ein bisschen auf den Schwerpunkt an, zu sagen, welche Geburtsposition kannst du dir denn grundsätzlich vorstellen? Das kann dann ja immer noch ganz anders sein, aber einfach mal so als Idee und die Übung dann wirklich dort zu praktizieren. Wir sind ja nun mal, wir Menschen lernen ja sehr spezifisch und umso spezifischer wir uns vorbereiten, umso wahrscheinlicher, dass wir es dann auch in der echten Situation abrufen können. Und da ja vielleicht die Rückenlage gar nicht so die optimale Geburtsposition ist aus Sicht des Beckenbodens, versuche ich dann auch immer noch mal anzuhalten, hey, gibt es denn nicht andere Positionen, die du dir vorstellen könntest und könntest du nicht da auch dann direkt üben?
Ja, super cool. Ja, ich hätte noch mal eine letzte Frage an dich. Und zwar, was kannst du denn jetzt schwangeren Frauen noch mal so für Tipps mitgeben für den Alltag, für den Beckenboden?
Also so ein bisschen so eine Zusammenfassung von dem, was wir auch schon gesagt haben. Fit bleiben, fit halten. Und wenn du sagst, hey, Sport geht einfach nicht an mich, dann spazieren gehen. Also irgendwie in Bewegung bleiben, so gut es geht. Möglichst regelmäßig, dann eine gute Haltung, so gut es eben geht, dass man eben nicht extrem ins Hohlkreuz fällt, dass nicht die Schultern den ganzen Tag vorne sind, sondern dass man sich da immer mal wieder selber ermahnt. Man kann sich zum Beispiel ein Post-it an den Spiegel kleben. Ne? Und immer, wenn ich vorbeilaufe, gucke ich mal, was macht denn gerade meine Haltung? Und so ein kleines Ding von mir, das hat nichts mit Schwangerschaft zu tun, dann sagt man sich auch noch was Nettes. Das ist so meine Challenge, mir immer selber ein Kompliment zu machen, wenn ich am Spiegel vorbeilaufe. Das machen wir nämlich auch viel zu wenig. Das kann man schön kombinieren. Und dann eben Atemübungen kann man nicht zu viele machen. Ich glaube, niemand von uns ist zu entspannt oder läuft Gefahr, sich zu sehr zu entspannen. Insofern viele, viele tiefe Bauch-, Beckenboden-Atemübungen, Beweglichkeit im Brustkorb erhalten und ein gutes Toilettenverhalten. Das heißt, beim Stuhlgang die Füße hochzunehmen, dass man so diesen schönen Winkel hat in der Hüfte und nicht zu pressen, sondern alles, was raus muss, rauszuatmen. Das wären jetzt mal so die Best-of Tipps. Und ansonsten natürlich bei mir vorbeizukommen vom Beckenbodencheck.
Sehr gut. Wir werden auf jeden Fall in die Shownotes alle Infos zu dir noch reinpacken, zu deiner Instagram-Seite, wo dann die Frauen auch gerne vorbeischauen können. Wir werden uns auf jeden Fall widersprechen. Du wirst auf jeden Fall nicht das letzte Mal bei uns zu Gast sein im Podcast. Und diese Woche gibt es bei uns auch auf Instagram noch einige Infos zum Thema Beckenboden. Und wenn du Annika kennenlernen möchtest, dann findest du auch ihre Homepage bei uns verlinkt. Auf jeden Fall, Annika, vielen, vielen Dank an dich, dass du heute mit dabei warst und so viel Wissen mit uns geteilt hast. Und vielen Dank für deine wichtige Arbeit, die du auch tagtäglich machst. Da gibt es einfach noch viel zu wenig Angebot. Und ich bin so froh, dass das jetzt echt, ich eigentlich immer nur sagen muss, laufen Sie mal noch eine Treppe hoch.
Vielen, vielen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich freue mich jederzeit wieder hier zu sein und mit dir zu quatschen.
Sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei dieser Podcast-Folge wie ich. Annika und ich, wir merken immer, dass wir doch eine ziemlich gute Wellenlänge zusammen haben und dass wir unendlich viel quatschen können. Also ihr werdet auf jeden Fall noch mehr mit Annika in Zusammenarbeit finden die nächste Zeit. Und ja, wenn euch das Ganze interessiert hat, wie gesagt, findet ihr alle Infos in den Shownotes zu Annika. Und wenn ihr jetzt Lust habt, euch auch intensiv schon direkt mit eurem Beckenboden auseinanderzusetzen und nicht gerade in Frankfurt um die Ecke wohnt, dann könnt ihr an unserem Beckenboden-Workshop teilnehmen. Das Ganze findet am Sonntag, den 20. Februar von 13 bis 16 Uhr live statt. Wenn du zu dieser Uhrzeit nicht kannst, kannst du aber auch natürlich die Aufzeichnung mitmachen. Die bekommst du von uns im Nachhinein zugeschickt. Und in unserem Beckenboden-Workshop lernst du, wie du deinen Beckenboden wirklich richtig in den einzelnen Schichten anspannst und entspannst. Du kriegst Tipps für den Alltag und wir werden zusammen auf jeden Fall auch noch eine Runde Yoga mit Fokus auf den Beckenboden praktizieren. Du darfst uns alle deine Fragen stellen. Katharina und ich stehen dir als Expertinnen dort zur Verfügung und du lernst natürlich auch noch jede Menge über die Anatomie des Beckenbodens. Also ganz, ganz viel, was wir da für dich haben. Unser Beckenboden-Workshop, wann der nächste Termin stattfindet, das ist noch nicht klar. Das werden wir dann irgendwann im Verlauf der nächsten Wochen bekannt geben, aber jetzt im Februar und du bekommst auf jeden Fall auch noch den Zugang für die nächsten 4 Wochen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich, wenn du mit dabei bist. Und ansonsten findest du diese Woche auch ganz, ganz viele Infos noch zum Beckenboden bei uns auf Instagram. Folg uns dort gerne @die.mamaacademy. Und eine letzte Bitte. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann schenk uns doch gerne eine positive Bewertung, denn damit können wir einfach noch mehr Frauen mit unserem Podcast erreichen. Jetzt ist aber genug. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Liebe und freue mich auf jeden Fall auf einen regen Austausch mit dir nächste Woche. Sei gerne mit dabei.